Buch Nehemia ist eine direkte Fortführung vom Buch Esra. Wir machen genau dort weiter, wo die Geschichte in Esra aufgehört hat. Wenn ihr euch noch daran erinnert, es gab drei Heimkehrergruppen, die aus dem Exil in Babylonien zurück nach Jerusalem und nach Judäa gekommen sind. Die erste Gruppe war unter Serubabel 536. Und das Augenmerk der Gruppe war, von Serubabel war, den Tempel wieder aufzubauen. Das war der erste Teil im Buch Esra. Und dann 78 Jahre später ist die zweite Heimkehrergruppe gekommen. Die waren eine kleinere Gruppe unter dem Schriftgelehrten und dem Priester Esra. Und sein Augenmerk war, das Volk geistlich wieder aufzubauen. Und jetzt die dritte Gruppe kommt 13 Jahre später unter Nehemia. Und die Absicht hier war, die Stadt wieder aufzubauen, die Stadtmauern. Nehemia, der ist aufgewachsen in Babylonien, war wahrscheinlich die Generation, die dort geboren wurde. Und der Herr hat ihn in eine hohe Position gebracht. Er ist zum Mundschenk des Königs geworden, des Königs von Persien. Das war der König Artaxerxes zu dieser Zeit. Und Mundschenk war nicht nur irgendwie einer, der gut gegessen hat, sondern das war wirklich eine einflussreiche, eine hohe Position. Der Nehemia war erfolgreich. Und er war ein guter Mann, er war ein gottesfürchtiger Mann. Schließt sich nicht immer aus, Erfolg und gottesfürchtig zu sein. Manche Leute sagen, als Christ irgendwo in Politik oder in der Wirtschaft, das lässt sich nicht vereinbaren. Aber das stimmt nicht. Der Nehemia war hier in der Politik. Und er war trotzdem ein gottesfürchtiger Mann. Es gibt einen Preis zu zahlen, glaube ich, wenn du als Christ in solchen Positionen bist. Aber letztendlich ist auch der Segen des Herrn da und Erfolg im Herrn. Der Nehemia war ein Mann Gottes und wir können viel von ihm lernen. Es gibt einige sehr wichtige Lektionen in diesem Buch. Beginnen wir im Vers 1. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Vieles vom Buch Nehemia ist einfach seine Autobiografie, die Dinge, die er uns selber überliefert. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trauerte tagelang. Und ich sprach, ach Herr, ah nein, vorher noch, ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund der Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam sein und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Nehemia war ein Mann des Gebets. Das ist die erste Eigenschaft, die ihn ganz klar auszeichnet. Und Nehemia ist zurück, also dort in Susa, in Babel, am Hof des Königs von Persien. Und seine Brüder, ich weiß nicht, ob es Verwandte waren oder nur seine Volksgenossen, einige von denen kommen von Jerusalem zurück und besuchen vielleicht ihre Verwandten dort, die noch in der Gefangenschaft sind oder die dort geblieben sind. Und er erhält diese Nachricht, wie es in Juda steht. Der Tempel war wieder aufgebaut. Aber die Stadt lag noch immer in Trümmern und die Stadtmauer war zerstört und das heißt, er weinte und trauerte, als er das gehört hat. Und das nächste, was er tut, er geht zu Gott und redet mit Gott drüber. Und das ist eine gute Sache. Ich denke, wir rennen oft so schnell los. Wir sehen eine Not oder etwas, was uns bedrückt, und wir rennen gleich los. Und es gibt viel Not und viele Bedürfnisse, auf die wir antworten können. Ich meine, wir schauen uns um in der Welt. Es gibt viel Leid, es gibt viel Not, viel Möglichkeiten zum Dienst. Aber es ist gut, wenn wir zuerst zum Herrn kommen und mit ihm drüber reden. Und es heißt hier, er tat das tagelang, er hat es nicht eilig gehabt, er hat auf den Herrn gewartet. Und dann, wenn wir auf den Herrn warten und dann seine Last bekommen für eine konkrete Sache, für die konkrete Berufung, die er für mich hat. Und ja, oft, wenn wir eine Not sehen, möchte der Herr uns als Antwort gebrauchen. Aber wenn wir auf alle Nöte oder Bedürfnisse antworten wollen, die um uns herum sind, dann würden wir uns zerreißen. Und so ist es gut, wenn wir auf den Herrn warten und warten, bis er uns seine Last auf den Herrn legt, seine konkrete Last. Und nur Gott kann uns das geben. Ich glaube nicht, dass wir das produzieren können. Eine Last für, weiß nicht, für die Verlorenen oder für Kranke oder Barmherzigkeit. Das ist etwas, was Gott in unserem Herzen wirken muss. Das ist eine, die Frucht des Geistes. Und es kommt aus Gebet, aus dieser Beziehung mit dem Herrn heraus. Und der Nehemia, wir werden das sehen durch das ganze Buch. Der hat es praktiziert, betet ohne Unterlass. Die ganze Zeit. Manchmal ein kurzes Gebet, ein Stoßgebet dazwischen, manchmal ein längeres Gebet. Er war einer, der ständig mit dem Herrn kommuniziert hat. Nehemia war auch demütig. Seht es hier im Vers 6, dass er sagt, wir haben gegen dich gesündigt. Er identifiziert sich mit dem Volk und er bekennt es einfach. Gott, wir sind Sünder vor dir. Er hat nicht Gott angeklagt, hat sich nicht beschwert bei Gott, oh Gott, was soll das da, die Mauer in Jerusalem steht nicht und ist so kaputt und ist so furchtbar. Er hat nicht Gott angeklagt, sondern er hat seine Sünden bekannt und hat gesagt, hey, wir sind schuldig. Wir verdienen deine Gnade nicht. Wir sind schuldig, Gott, dass wir in der Verbannung waren und es zerstört ist, war eine Konsequenz unserer Sünde. Nehemia ist nicht so zu Gott gegangen wie manche Leute heute, die zu Gott kommen und sagen, ah Gott, ich verdiene das von dir und ich verlange das und das und ich beanspruche das und das, hat er nicht gemacht. Sondern hat gesagt, Herr, wir sind schuldig, wir sind Sünder. Und er bekennt, dass er ein Sünder ist und er hofft auf Gottes Gnade. Gott, das, was wir von dir bekommen, wir verdienen das nicht. Aber du liebst uns, Gott. Und du bist treu. Und auf deine Gnade verlasse ich mich. Ich renne zu Gott und fange an, ihn herum zu kommandieren oder Dinge von ihm zu beanspruchen. Ich komme zu ihm und sage, Gott, ich weiß, ich bin sein wert, aber Jesus hat den Preis für mich bezahlt. Ich weiß, das ist Gnade und Herr, sei mir gnädig. Und was immer du für mich hast, was immer du von mir willst. Und dann, wenn wir hier weiterlesen, die nächsten Verse, dann erinnert er im Gebet, ich meine, Gott daran erinnern ist blöd, das zu sagen, weil Gott weiß alles, der muss nicht erinnert werden, aber ich glaube, er ruft sich das selbst, vergegenwärtigt sich das selbst. In den Versen 10 und 11, Gottes Handeln in der Vergangenheit und das ist seine Hoffnung für die Zukunft, seine Erwartung. Er sagt, sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Gott ist treu, Gott ist gnädig. Und er sagt, Gott, du hast uns mit großer Kraft erlöst. Gott, du bist gut, du warst gnädig, du warst barmherzig in der Vergangenheit. Und Herr, deswegen habe ich Zuversicht, deswegen habe ich Hoffnung, dass du auch mit mir sein wirst und deine Gnade auch für mich gilt. Wir glauben manchmal, Gott war allen treu, dem Abraham und dem Mose und der Marianne und dem Markus, aber ich bin der erste Mensch, den er im Stich lassen wird. Nee, wir können zurückschauen und können sagen, ja, Gott ist treu. Und ich hoffe, dass wir das sehen, gerade in diesem Bibelüberblick, dass wir Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade mit seinem Volk, mit denen, die er liebt und die ihn lieben, sehen. Gott ist gnädig und Gott hat auch Gnade für uns. Kapitel 2: Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir: Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Es war bei Todesstrafe verboten, vor dem König traurig zu sein. Ein griesgrämiges Gesicht zu machen. Und ich sagte zum König: Der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegen und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu dem Herr, zu dem Gott des Himmels und sagte zum König: Wie lange, glaubt ihr, hat er gebetet? Gesagt: Herr, hilf mir. Help. Ich mag das. Nehemia war immer einer, der gebetet hat. Und wir können das auch tun. Mitten in einem Gespräch, zwischen zwei Sätzen, können wir im Herzen so ein kurzes Stoßgebet zum Herrn loslassen. Ich betete zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König: Wenn es dem König gefällt und wenn der Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wolltest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, dass er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an. Und er gibt ihm Briefe mit, Empfehlungsbriefe der König, und Gott ist mit ihm. In Vers 8: Der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Vers 9: Und ich kam zu dem Statthalter jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Jenseits des Stromes ist jenseits des Euphrat. Der König aber hatte Heeroberste und Reiter mit mir gesandt, und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Also diese heidnischen Verwalter dort waren nicht glücklich, dass der Nehemia zurückgekommen ist. Vers 11: Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus in Richtung auf die Drachenquelle und auf das Aschentor. Und ich untersuchte die Mauer von Jerusalem, die niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Als aber für das Reittier unter mir kein Raum mehr war, da durchzukommen, stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer. Und ich kam wieder herein durch das Taltor, so kehrte ich zurück. Die Vorsteher aber hatten nicht erkannt, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen, den Vorstehern und dem Rest, der an dem Berg mitarbeiten sollte, bis dahin nichts mitgeteilt. Er hat gewartet, bis Gott ihm die Strategie gegeben hat. Und er war ein sehr praktischer Mann. Das ist auch was den Nehemia auszeichnet. Er ist bei Nacht rausgegangen, hat die Mauer erstmal untersucht, was es braucht, um die wieder aufzubauen. Und das ist gut. In diesem Buch sehen wir sehr klar die Ausgewogenheit zwischen Gebet, das ist im Zentrum, aber auch sehr praktisch. Und beides gehört dazu. Wir verfallen manchmal in die zwei Extreme. In das eine Extrem, dass wir den Herrn überhaupt nicht mehr suchen und unsere Programme, unsere Strategien entwerfen und drauf losgeschaffteln. Und das andere Extrem, dass wir so geistlich sind, dass wir nur mehr in Meditation, in Gebet versunken sind und praktisch keinen Finger bewegen. Und beide Extreme sind falsch. Es gehört beides zusammen. Hier sehen wir die richtige Ausgewogenheit. Vers 17: Nun sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem veröde daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Sie stärkten ihre Hände zum Guten. Er teilt den Leitern dort in Jerusalem seine Vision mit. Und das ist wichtig. Wir haben ja einige gute Lektionen für Leiterschaft. Es ist wichtig, dass wir Vision haben. Und er kann die Mauer nicht allein aufbauen. Im Reich Gottes, wir sind im Leib Christi. Es ist Teamwork. Im Leib Gottes geht es nicht, im Leib Christi geht es nicht um eine One-Man-Show. Gesehen, ich hebe. Ich kann es nicht allein. Und er kann die anderen mitreißen, er kann sie begeistern und geht er voran. Und dann sehen wir den Spott von der Welt. Diese heidnischen Verwalter lachen sie aus. Kapitel 3 sehen wir nochmal die Organisation. Wir haben diese Ausgewogenheit. Er ist geistlich gesinnt, aber er organisiert hier sehr praktisch und teilt die Leute ganz genau ein. Sehr effektiv. Jeder kriegt seinen Abschnitt, an dem er arbeiten soll. Ein guter Organisator, der Nehemia. Und jeder arbeitete seinem Haus gegenüber, im Vers 10. Und das war auch eine intelligente Lösung oder eine intelligente Einteilung. Jeder hatte natürlich das größte Interesse, dass die Mauer gegenüber von seinem Haus gebaut wird. Die Mauer war zum Schutz da. Die Mauer hat beschützt. Und da waren die Leute am meisten motiviert, in ihrem Haus zu arbeiten oder bei ihrem Haus. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lektion für uns. Auch wir bauen geistliche Mauern. Und wir bauen im Reich Gottes. Und es beginnt auch in unserem Haus. Das beginnt bei uns, zu Hause, in der Familie. Es ist wichtig, die Gemeinde ist nie stärker als die Familien in der Gemeinde oder die Einzelnen in der Gemeinde. Das ist das Fundament. Und wir sollen das nie vernachlässigen. Und ich glaube, ich sage das am besten uns Männern, den Ehemännern und uns zukünftigen Ehemännern. Weil wir tendieren dazu, projektorientiert zu sein, rauszugehen, Dinge anzupacken. Aber der Dienst in der Familie ist wichtiger als der Dienst in der Gemeinde. Und ich kann so sagen, der Dienst an deiner Familie ist der wichtigste Dienst an der Gemeinde. Also was bringt es, wenn wir Kinderdienst, die Kinder lehren, wenn wir in der Gemeinde beten, wenn wir vielleicht Lobpreis leiten oder was immer andere Dienste wir tun und wir leiten nicht zu Hause. Wir sind bequem. Wir beten nicht mit unserer Frau und unseren Kindern. Wir verbringen keine Zeit gemeinsam im Wort oder beten den Herrn an. Und die Beziehungen zu Hause sind schwach. Und wir haben keine Zeit gemeinsam. Da ist kein Austausch miteinander. Da ist keine ermutigenden Worte, keine aufbauenden Worte. Keine Liebe, keine Vertrautheit, keine Zärtlichkeit. Was bringt es? Und ich glaube, die Frauen und Kinder sehnen sich danach. Und was bringt es, wenn die Familie nicht geistlich stark ist, da nicht die Beziehungen auf Jesus gegründet sind, da keine Einheit, keine Übereinstimmung, keine Liebe ist, dann wird auch die Gemeinde schwach sein. Und alle Geschäftigkeit in der Gemeinde kann das nicht wettmachen. Das ist das Fundament. Wenn das Fundament bröckelig ist und schwach ist, dann ist es unvollständig, kann man nicht viel aufbauen. Und es ist kein Widerspruch zwischen Familie und Gemeinde. Und ich beobachte so oft, dass eins von beiden leidet. Aber es gehört wirklich zusammen. Wenn du deiner Frau dienst, wenn du deinen Kindern dienst, dann dienst du der Gemeinde. Und umgekehrt. Und ich glaube, es ist eine große Not, die wir haben, gerade in Deutschland. Ich sehe so viele kaputte Familien, auch unter Christen. Es gibt wirklich eine Not hier für heile, geistlich starke Familien. Das ist wichtig. Und das Gleiche gilt natürlich für die Frauen. Ich meine, ihr Frauen dient ihr, unterstützt ihr eure Männer, betet ihr für eure Männer und für eure Kinder. Du kommst auch als Frau, du kannst zu allen Treffen in der Gemeinde hinrennen, Gemeinschaft mit den Geschwistern haben, alles Mögliche tun, aber was bringt das, wenn die Atmosphäre zu Hause kalt ist und Unversöhnlichkeit da ist, keine Wertschätzung, Kritik und die Bedürfnisse von dem Mann und den Kindern nicht erfüllt sind. Und natürlich auch für uns Singles, für uns Einzelne gilt dasselbe Prinzip. Für uns ist es die Beziehung mit dem Herrn. Wie meine Beziehung mit dem Herrn ist, wie stark die ist, meine eigene geistliche Mauer ist, das wirkt sich aus auf die Gemeinde. Wir sind alle ein Leib und wir sind Glieder voneinander. Und wenn ein Glied schwach ist, dann leidet der ganze Leib mit. Wir sind ein geistliches Haus. Und wenn ein Stein wackelig ist, dann wackelt das ganze Haus. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Wir sind nicht Einzelne, die irgendwo rumschwimmen, sondern wir sind im Leib und es hat alles Auswirkungen auf die Brüder und Schwestern. Und wir können so beschäftigt werden mit unserem Dienst, dass wir unsere Beziehung mit Jesus vernachlässigen. Und ich habe das getan. Ich würde nicht vorgeben, dass ich drüber stehe. Ich rede genauso zu mir. Aber das ist nicht gut. Weil was passiert? Wir werden so geschäftig und wir trocknen aus. Und wir haben nichts mehr zu geben. Und wir hören auf, im Geiste zu wandeln. Wir werden frustriert und ungeduldig. Das ist nicht gut. Deshalb, wenn wir da unsere Prioritäten falsch haben, dann lasst uns sie in Ordnung bringen. Lasst uns ein gutes Fundament bauen, mit Gottes Hilfe. Es ist wichtig. Jeder baut es seinem Haus gegenüber. Und wenn wir das Reich Gottes bauen, haben wir schon letzte Woche gesehen, dann werden wir ein Angriffsziel, dann kommen geistliche Angriffe, weil dann werden wir gefährlich für den Feind, wenn wir einen Unterschied machen und vorangehen für Gott. Und der erste Angriff kommt von außen. Vers 33. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs dran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Erster Angriff kommt durch Spott. Sie lachen sie einfach aus, hey, eure Mauer, ein Fuchs hüpft drauf und das ganze Ding stürzt ein. Wie reagiert Nehemia? Spottet er zurück? Wird er verbittert? Schimpft er zurück? Klagt er sie an? Nein. Was macht er? Vers 36, ja. Redet wieder mit Gott drüber. Sagt, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und ihre Sünden werden von deinem Angesicht nicht ausgelöscht, denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Dem Herrn drüber geredet, hat es Gott hingelegt und sie haben weitergebaut. Nicht vom Feind ablenken lassen, nicht so auf den Feind fokussiert werden. Auf seine Strategien oder was immer. Ja, ich lege es im Herrn hin und ich baue weiter. Tu das weiter, wozu Gott dich berufen hat. Und lass dich nicht abhalten. Und die Mauer wird bis zur Hälfte fertig gebaut. Das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit, heißt hier im Vers 38. Es ist immer eine schwierige Zeit, wenn eine Sache halb fertig ist. Wenn so der erste Eifer, die erste Energie, die erste Power draußen ist. Und wir müssen uns durchbeißen, ausharren. Kapitel 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte mache, weil die Breschen sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Der Angriff wird stärker. Das macht Nehemia. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Legt wieder dem Herrn hin und sie stellen eine Wache auf. Ist praktisch. Es gehört beides zusammen. Wir sehen eine gesunde Ausgewogenheit. Ja, wir legen es dem Herrn hin, aber wir sind auch nicht total blöd. Wir sind auch praktisch. Vers 4, und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastträger schwindet und es ist doch noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Ganze Schutt da, ein Angriff von innen, wenn wir so sagen wollen. Das Volk ist entmutigt geworden von der vielen Arbeit. Ganze Schutt. Und sie haben auf die Umstände geschaut. Und es ist schlecht, wenn wir auf Umstände schauen, statt auf den Herrn. Oder auf den Schutt in unserem eigenen Leben. Vielleicht den Schutt aus der Vergangenheit. Oder den Schrott, der noch rumliegt. Vers 5, unsere Bedränger aber sagen sich, sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie kommen, gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten, wohin ihr euch wenden mögt, sind sie gegen uns. Da stell dich an Stellen, die erniedrigt waren, als der Platz hinter der Mauer an den offenen Stellen. Da stell dich das Volk auf, nach Sippen geordnet, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bögen. Ist wieder praktisch. Bewaffnen sich. Und auch wir haben geistliche Waffen. Ist Glaube, Gebet, das Wort Gottes, der Heilige Geist, die Gaben, die er uns gegeben hat. Epheser 6 sagt uns, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und das ist was Aktives. Anziehen. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Seid aktiv im Kampf. Vers 8, und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Die haben auf die Umstände geschaut, auf den Schutt, und er sagt ihnen, nein, schaut nicht auf das. Schaut nicht auf die Umstände, nicht auf den Feind, schaut auf den Herrn, den Großen und den Furchtbaren. An ihn denkt, das rückt die Dinge in die richtige Perspektive. Schaut auf den Herrn und haltet euch vor Augen, was aufs Spiel steht, was auf dem Spiel steht. Kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Eure Familien stehen auf dem Spiel. Und auch wir sind in einem geistlichen Kampf. Und wie gesagt, auch wir sind in einer geistlichen Familie. Und es geht noch mehr, es gibt Seelen da draußen, die den Herrn nicht kennen, die verloren gehen und die Gott erreichen will. Es geht um viel. Und wie ich mich in dem Kampf halte, das hat Auswirkungen auf andere. Wenn ich Kompromisse schließe, wenn ich Sünde zulasse in meinem Leben, dann wird der Leib geschwächt werden. Wenn ich stark bin, dann werden andere ermutigt werden, angespornt werden und werden gesegnet werden durch mein Vorbild. So lasst uns diesen geistlichen Kampf kämpfen. Nicht achtlos werden und nicht nur um unser Selbst willen, sondern auch um aller anderen willen. Um unsere Brüder und Schwestern willen und auch um derer willen, die uns beobachten. Die der Herr für sich erreichen will. Es ist gut zu kämpfen. Vers 9, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kommen konnten wir wieder alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Also hör nicht auf, wenn Angriffe kommen, lass dich nicht einschüchtern, lass dich nicht abhalten, voranzugehen in deiner Berufung. Jakobus 4,6 sagt, widersteht dem Teufel und er muss von euch fliehen. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. Wir können uns manchmal so auf den Kampf konzentrieren, dass wir aufhören zu bauen. Dass wir so auf diese Angriffe konzentriert sind und auf das Kämpfen und auf, dass wir vergessen zu bauen. voranzugehen in dem, was der Herr uns gegeben hat. Wir können zum Beispiel so mit Apologetik, Verteidigung des Glaubens, beschäftigt sein. Ich könnte den ganzen Abend hier sitzen und gegen falsche Lehren predigen und lehren. Aber ich kann vergessen zu bauen. Das, was Gott aufbauen will. Wir wollen nicht nur Apologeten sein, nicht nur Feuerwehr, sondern wir wollen die Vision im Auge behalten und sagen, okay, Herr, ich gehe voran, ich baue da weiter, was du mir gegeben hast. Vers 10, und es geschah an diesem Tag, von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen ihre Lasten folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Und ich sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. An den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Berg. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit, vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Zu derselben Zeit sagte ich auch zum Volk, jeder soll mit seinem Helfer die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, sodass sie uns nachts als Wache dienen und tagsüber am Berg, also auch die, die von außerhalb geholfen haben. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleidung nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Wir sind gleichzeitig im Kampf und im Bauen. Im Bauen. Wir tun beides gleichzeitig. Mit der einen Hand wird gearbeitet, in einer Hand die Schaufel, in der anderen Hand das Schwert. Und es gibt keine Pause im geistlichen Kampf, weil der Feind schläft nicht. Aber wir kämpfen und bauen gleichzeitig. Kapitel 5 sehen wir jetzt den Angriff von innen. Wir sehen Habsucht und Selbstsucht. Manche von den Israeliten sind arm geworden und haben sich verschuldet an andere Israeliten und die waren gewillt, sie als Sklaven zu verkaufen, damit sie ihr Geld zurückbekommen. Und Nehemia, der wird hier sehr vehement, der mit der Sache umgeht. Ich mag den Nehemia, das war einer, der sehr energisch war. Kapitel 5, Vers 6. Also da wurde ich sehr zornig, als ich ihr Klagegeschrei und diese Worte hörte. Und mein Herz in mir ging mit mir zu Rate. Und ich klagte die Edlen und die Vorsteher an und sagte zu ihnen, ihr treibt Wucher an euren Brüdern. Und ich veranstaltete eine große Versammlung gegen sie. Und ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Nationen verkauft waren, soweit es uns möglich war, freigekauft. Und ihr wollt eure Brüder sogar verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden. Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sagte, nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um dem Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Aber auch ich und meine Brüder und meine Diener, wir haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Olivengärten und ihre Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schuldforderungen an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sagen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern. Und wir wollen so handeln, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und ließ sie schwören, nach diesem Wort zu handeln. Nehemia ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Gesagt, hey, auch mir schulden Leute was, aber ich mache den ersten Schritt. Ich erlasse ihnen das. Ist ein guter Leiter. Geht mit gutem Vorbild voran, lebt es vor. Vers 14 heißt es, auch habe ich von dem Tag an, an dem der König mich beauftragt hat, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, mit meinen Brüdern nicht das Brot des Statthalters gegessen. Und zwar vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasaster 12 Jahre lang. Und auf sein Gehalt als Statthalter verzichtet. Vers 15, aber die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen, dazu noch 40 Schekel Silber. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Ich aber, ich mache das nicht so aus Furcht vor Gott. Ich mag das. Sagt, hey, die anderen haben das so gemacht, aber ich mache da nicht mit. Ich muss nicht mitmachen mit der Welt. Ich mache das nicht so, weil ich meinen Gott fürchte. Aber das ist, was wir sein sollen. Die Leute sollen einen Unterschied sehen. Nicht, dass wir der Welt ähnlich werden und versuchen, die Leute so zu erreichen, dass wir mehr wie sie sind, sondern hey, wir sind anders. Ich mache das nicht so, weil ich fürchte meinen Gott. Und das ist das Zeugnis, das ist das Licht in der Welt. Und Vers 16, und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Ein Feld haben wir nicht gekauft. Alle meine Diener waren dort zum Werk versammelt. Also er hat selbst mit dran gearbeitet, er war sich nicht so gut, obwohl er der Statthalter war über Juda, hat mit Hand angelegt. All diese Angriffe waren nicht erfolgreich. Im Kapitel 6 verlegt sich der Feind oder die Feinde von ihnen auf eine neue Strategie. Strategie abzulenken. In Vers 2, da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns im Kephirim im Tal von Ono treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir. Ich aber erwiderte ihnen viermal auf dieselbe Weise. Feind will ihn ablenken, sagt, hey, komm doch weg von dem Werk, zu dem Gott dich berufen hat. Lass uns miteinander reden. Und ich mag seine Antwort. Er sagt, hey, ich bin dabei, ein großes Werk zu tun. Warum sollte ich davon weggehen? Warum sollte ich mich ablenken lassen? Feind will uns ablenken. Nicht immer durch schlechte Dinge, manchmal durch gute Dinge. Das und das und das. Und er zieht uns weg zu dem, wozu er uns eigentlich berufen hat. Und wir wollen uns nicht ablenken lassen. In Vers 10 sehen wir dann Morddrohungen. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes, ja, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Innern des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollten kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich umzubringen. Also die einen machen Morddrohungen und die anderen sagen, hey, kommt, wir sperren uns im Tempel ein. Was dort natürlich nicht erlaubt war, dass sie, wenn sie keine Priester waren, in den Tempel hineingehen. Zumindest nicht in das Heilige. Also Morddrohungen und der Versuch, sie ihm zur Sünde zu verführen. Eine weitere Taktik des Feindes. Klar. Ich aber sagte im Vers 11, ein Mann wie ich sollte davonlaufen? Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich gehe nicht mit hinein. Und ich merkte, nein, nicht Gott hat ihn gesandt, sondern er redete die Prophezeiung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn gedungen hatten. Dazu war er gedungen worden, dass ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen könnte. Dann sage ich, ich werde nicht sündigen und ich werde nicht davonlaufen. Ich bleibe genau dort, wo ich bin und ich arbeite dort weiter. Egal, was der Feind macht. Ich baue weiter an dem, wozu der Herr mich berufen hat. Und so im Vers 15. Und die Mauer wurde am 25. des Monats Elul in 52 Tagen fertiggestellt. Wow, das ist eine Rekordzeit. In 52 Tagen sieht man die gute Organisation und wie motiviert, wie hart die Leute gearbeitet haben. Vers 16, und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Es war Gottes Werk, er hat es getan, aber er hat menschliche Werkzeuge gebraucht. Gute Ausgewogenheit in dem Buch. Ja, vertrau auf dem Herrn, aber du tu dein Möglichstes. was du dazu beitragen kannst. Und dann wird es gut sein. Die Mauer wurde in nur 52 Tagen gebaut. Die Mauer ist vollendet. Die letzten sieben Kapitel sehen wir als praktische Unterweisung und Organisation des Volkes. Und ist sehr praktisch, wie er das organisiert. Ihr könnt euch das durchlesen, da ist viel Weisheit dahinter. Und er lehrt ihnen das Wort Gottes. In Kapitel 8, im Vers 8. Er und der Priester Esra. Sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Das, was wir tun. Sie gingen durch die Bibel und legten aus, was das Gottes Wort sagt. Und auch wichtig, das Volk reagierte auf das, was sie gehört haben. Und sie feiern das Laubhüttenfest. Es ist wichtig, dass wir reagieren auf das, was Gott uns sagt. Dass wir nicht nur Hörer sind, sondern solche, die es praktisch umsetzen. Sie reagieren und das Volk tritt in einen neuen Bund ein mit Gott. Nach dem Mauerbau geht der Nehemia dann wieder zurück nach Persien, an den Hof und nimmt seine Arbeit dort wieder auf. Und dann nach 12 Jahren kommt er noch einmal zurück nach Jerusalem und leitet eine letzte Reformation ein. Und es gab vier Bereiche, wo dieses Volk in diesen 12 Jahren wieder in die alten Wege zurückgefallen war. Das erste Problem war, dass ein Priester seinem Verwandten einen Lagerraum im Tempel zur Privatnutzung zur Verfügung gestellt hat. Und der Nehemia, ich mag das, er handelt wieder sehr energisch. Im Kapitel 13, im Vers 8, heißt es, das missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Hat dem seinen Kram einfach rausgeschmissen. Das zweite Problem war, dass die Leviten nicht ihre ganze Zeit dem Dienst im Tempel widmen konnten, weil das Volk es vernachlässigt hatte, den Zehnten in das Haus des Herrn zu bringen. Und die Leviten mussten wieder zurückgehen und ihre Felder bestellen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das dritte Problem war, dass sie den Sabbat, also von einigen zumindest, dass der nicht gehalten wurde. Und dann war wieder das Problem mit den Mischehen, mit den Heiden. Und der Nehemia weist sie alle mit sehr großer Leidenschaft und großem Eifer zurecht. Vers 25, da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Und ich beschwor sie bei Gott. War energisch. Aber er hat das Fehlverhalten korrigiert von dem Volk. Und die letzten Verse lesen wir im Kapitel 13, die Verse 30 und 31. Sagt, so reinigte ich sie von allem Ausländischen und ich stellte die Dienstordnungen für die Priester und Leviten auf, für jeden in seinem Arbeitsbereich und für die Lieferung des Brennholzes zu bestimmenden Zeiten und für die Abgabe der Erstlinge. Gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Das ist sein letzter Satz hier. Er hat alles für Gott getan und hat von Gott den Lohn erwartet. Gedenke Gott meiner zum Guten. Es ist wichtig, dass wir alles dem Herrn tun. Nicht für Menschen, sondern für Gott. Und er wird uns belohnen dafür. Das Buch Nehemia ist das letzte historische Buch im Alten Testament. Oder ich sollte eher sagen, das Buch, was die Geschichte zu Ende führt. Nächste Woche haben wir noch das Buch Esther. Das spielt sich in Babylonien ab, zu einer früheren Zeit. Aber das bringt die Geschichte im Alten Testament zu ihrem Ende, das Buch Esra. Wir sehen noch einmal eine Reformation und dann sind 400 Jahre lang Stille, bis der Messias kommt. Abgesehen vom Propheten Malachi, der kommt noch ein paar Jahre später. Das Volk ist zurück in seinem Land, das Volk ist gereinigt von Götzendienst, der Tempel ist wieder aufgebaut, die Stadtmauer ist wieder aufgebaut, der Bund ist erneuert. Aber sie sind ohne König. Und sie warten auf den Messias. Sie sind verheißenen Retter, der über sie herrschen wird. den Gott verheißen hat. Nächste Woche studieren wir Esther, das letzte historische Buch im Alten Testament. Und dann geht's ran an die poetischen Bücher und an die Propheten. Freue ich mich schon drauf. Jetzt haben wir den historischen Hintergrund gelegt, das Fundament. Gutes Buch, der Nehemia, viele praktische Lektionen drin. Für alle, die im geistlichen Kampf stehen, und das sind wir alle. Lass uns noch beten.